Viele Christen denken bei Errettung zuerst an Vergebung oder ein besseres Leben, doch die Bibel zeichnet ein viel größeres Bild. Gott selbst möchte unser Leben, unsere Person und unser Anteil werden. In den Prophetien Jesajas verdichtet sich diese gewaltige Absicht in zwei Ausdrücken über Christus: er ist der von Gott gegebene Bund für sein Volk und zugleich das Licht für die Nationen. Wer diesen Christus sieht, beginnt zu verstehen, was Gottes vollständige Errettung wirklich bedeutet und wie sie heute schon erfahrbar ist. Gottes vollständige Errettung, gegründet auf Gerechtigkeit, vollendet in Leben. Wenn die Schrift von Gottes vollständiger Errettung spricht, öffnet sie uns den Blick für einen weiten Horizont. Gott will sich selbst in Menschen hineingeben, damit er ihr Leben, ihre Person und ihr Erbe wird. So heißt es: jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Gottes Gerechtigkeit ist nicht eine kalte Größe neben seiner Liebe, sondern der feste Boden, auf dem seine rettende Liebe sich bewegt. Der Sündenfall hat diesen Boden für uns scheinbar in Eis verwandelt. In Adam stehen alle Menschen unter Verdammnis, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod. Jeder Versuch, mit moralischer Anstrengung oder religiöser Leistung an diesen Maßstab heranzureichen, scheitert, nicht, weil das Bemühen an sich verächtlich wäre, sondern weil die Kluft zwischen geschaffener und göttlicher Gerechtigkeit unüberbrückbar ist. Unsere eigene Gerechtigkeit ist vor Gott nicht tragfähiger als feiner Staub, der vom geringsten Hauch auseinanderweht. Gottes Ökonomie besteht darin, sich selbst als unser Leben, unsere Person und unser Alles in uns hineinzuteilen. Das lehrt die Bibel, und das enthüllen uns sowohl das Alte als auch das Neue Testament. Darum setzt Gott nicht bei einer Veredelung unserer Gerechtigkeit an, sondern bei der Schenkung einer anderen. Er gibt uns Christus. Die Geschichte Abrahams beleuchtet dies: nicht der aus eigener Initiative hervorgebrachte Ismael, sondern der von Gott verheißen und geschenkte Isaak ist der Erbe. In ähnlicher Weise zählt vor Gott nicht, was wir an Gerechtigkeit hervorbringen, sondern allein Christus als uns geschenkte Gerechtigkeit. So wie es nun durch eine Verfehlung für alle Menschen zur Verurteilung kam, so kam es auch durch eine gerechte Tat für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Am Kreuz trat Christus vor den Thron der göttlichen Gerechtigkeit und erfüllte jede Forderung. In seinem vergossenen Blut gründete er den neuen Bund. Auf dieser Grundlage kann Gott Sünden vergeben, ohne sich selbst untreu zu werden. Wer an den Sohn glaubt, steht vor Gott nicht mehr als Angeklagter, sondern als Freigesprochener, nicht, weil Gott weniger genau hinschaut, sondern weil er in Christus alles schon gerichtet hat. Wäre es dabei geblieben, wären wir allerdings gerechtfertigte, aber innerlich unveränderte Menschen, man könnte sagen, gerechte Leichen. Die Schrift bleibt hier nicht stehen. Christus ist nicht im Tod geblieben, sondern in die Auferstehung eingetreten, und dort ist er, der lebengebende Geist, geworden, der in uns hineinkommt, uns lebendig macht und uns in eine neue Herkunft hineinstellt. Auch uns, als wir in den Verfehlungen tot waren, hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Wer Christus im Glauben empfängt, empfängt nicht nur einen Freispruch von außen, sondern das göttliche Leben selbst von innen her. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, die aus Gott gezeugt wurden. Gott macht uns nicht zu begnadigten Sklaven, sondern zu seinen Kindern, zu Miterben Christi. Seine Gerechtigkeit öffnet die Tür, sein Leben erfüllt den Raum. Aus dieser Verbindung von Gerechtigkeit und Leben erwächst ein Weg, der bis zur Herrlichkeit reicht. Gottes vollständige Errettung umfasst Rechtfertigung, lebendig machende Wiedergeburt, inneres Wachstum und die zukünftige Verherrlichung. Weil er die, die er vorher erkannt hat, auch vorherbestimmt hat, dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu sein, und die, die er gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Das Ziel ist, dass Christus als Erstgeborener unter vielen Brüdern das Bild ist, dem wir entsprechen. In der Vision des neuen Jerusalem treten beide Seiten sichtbar hervor. Die Fundamente der Stadt sind wie ein Regenbogen aus kostbaren Steinen, ein Bild für Gottes Gerechtigkeit, Treue und unverbrüchlichen Bund. Aus dem Thron Gottes und des Lammes fließt der Strom des Wassers des Lebens, und mitten in der Stadt steht der Baum des Lebens. Was uns heute im Glauben zugesprochen ist, wird dort als gestaltete Wirklichkeit erscheinen. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. denn es ist kein Unterschied. Gottes vollständige Errettung lädt dazu ein, die oft getrennt gedachten Seiten unseres Glaubens, das nüchterne Wissen um Gottes Gerechtigkeit und das warme Erleben seiner Liebe, als untrennbare Einheit zu sehen. Wer im Licht des Kreuzes erkennt, dass Gott an seiner Gerechtigkeit festhält und dennoch den Sünder annimmt, gewinnt eine stille Gewissheit, hier ist kein Raum mehr für versteckte Angst, ob es am Ende reicht, und kein Raum für Stolz auf eigene Leistungen. Und wer zugleich erfährt, dass diese gerechtfertigte Stellung der Ausgangspunkt eines neuen Lebensstromes ist, kann seine Tage nicht mehr nur unter dem Vorzeichen von Pflichterfüllung sehen, sondern als Weg, auf dem in einem begrenzten Menschen das unbegrenzte Leben Gottes Gestalt gewinnt. In Spannungen, Versagen und Müdigkeit bleibt dann eine doppelte Erinnerung, die Grundlage ist unerschütterlich, weil Christus unsere Gerechtigkeit ist, und der Prozess ist lebendig, weil derselbe Christus als lebengebender Geist in uns wohnt. Diese Erinnerung trägt, wenn Gefühle schwanken und Umstände dunkel sind, und sie weckt zugleich eine leise, aber anhaltende Erwartung, Gottes Werk an uns ist größer als unser Blick auf uns selbst, und er wird zu Ende führen, was er auf der Grundlage seiner Gerechtigkeit in seinem Leben begonnen hat. Christus, der Bund Gottes als feste Grundlage unserer Rettung. Wenn Gott in Jesaja zu seinem Knecht spricht, ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, liegt darin eine außergewöhnliche Tiefe. Der Messias kommt nicht nur, um über einen Bund zu verhandeln oder einen Bund zu verkünden, Gott macht ihn selbst zum Bund. Im alten Bund gab Gott Israel durch Mose das Gesetz, einen heiligen Maßstab, aber keinen inneren Antrieb. Im neuen Bund gibt er nicht in erster Linie eine neue Ordnung, sondern eine Person. 1. Mose erzählt von Abraham, der die Verheißung eines Sohnes erhält, er versucht, durch Hagar einen Erben zu produzieren, aber Gott knüpft seine Zusage nicht an Ismael, sondern an Isaak, den geschenkten Sohn. So wird deutlich, was aus menschlicher Anstrengung hervorgeht, kann Gottes Bund nicht tragen, der Bund ruht auf dem, was Gott selbst hervorbringt. In Christus schenkt Gott uns den wahren Isaak, nicht eine Regel, sondern einen Sohn, nicht eine menschlich zu erfüllende Klausel, sondern eine göttlich vollendete Wirklichkeit. Dennoch müssen wir erkennen, dass in diesen beiden Dingen, dem Bund und dem Licht, die ganze Bibel enthalten ist. Die gesamte Schrift mit ihren 66 Büchern ist in diesen beiden Dingen zusammengefasst, darin, dass Christus der Bund ist, und darin, dass Christus das Licht ist. Diese Wirklichkeit ist am Kreuz besiegelt worden. Als Jesus beim Mahl sagt, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird, legt er fest, dass der neue Bund nicht auf vagen Zusicherungen, sondern auf einer vollzogenen Tat gegründet ist. Sein Blut beantwortet alle Forderungen der göttlichen Gerechtigkeit, auf dieser Grundlage kann Gott rechtfertigen, ohne Gnade gegen Gerechtigkeit auszuspielen. Der Hebräerbrief fasst das zusammen, so ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürger geworden und darum ist er Mittler eines neuen Bundes, damit die Berufenen die Verheißung des ewigen Erbes empfangen. Christus ist zugleich Bürger, derjenige, der für die Erfüllung einsteht, und Mittler, derjenige, durch den alles, was Gott beschlossen hat, bei den Menschen ankommt. Mehr noch, der neue Bund ist wie ein gültiges Testament, das durch seinen Tod in Kraft gesetzt ist. Christus ist somit nicht nur der Stifter, sondern auch die Garantie und der Inhalt des Testaments. Darin liegt eine stille, aber unerschütterliche Sicherheit für den Glaubenden. Unsere Beziehung zu Gott hängt nicht an der Stabilität unserer Gefühle oder an der Lückenlosigkeit unseres Gehorsams, sondern an der Beständigkeit Christi als Bund. Wenn Paulus klagt, dass Israel Gottes Gerechtigkeit nicht erkannten und ihre eigene aufzurichten trachteten, wird ein Grundirrtum sichtbar, der Versuch, den Bund durch eigene Gerechtigkeit zu stützen. Der neue Bund ist gerade die Absage an diese Richtung. Wir wissen, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Wer im Glauben Christus als seine Gerechtigkeit ergreift, stellt sich unter den Schutz dieses Bundes. Gott wäre, menschlich gesprochen, ungerecht, wenn er jemanden verwerfen würde, der in Christus ist, denn er würde damit das Werk seines eigenen Bundesknechtes relativieren. Die Unverrückbarkeit der göttlichen Zusage verankert sich in der Person des Knechtes, nicht in der Schwankung der Erretteten. Diese Sicht macht die Errettung zugleich persönlich und weitreichend. Wer versteht, dass Christus selbst unser Bund ist, sieht die Verheißungen Gottes nicht mehr nur als eine Sammlung von Versen, die im richtigen Moment angewendet werden müssen, sondern als Ausdruck dessen, wer Christus für uns ist. Wenn die Schrift sagt, dass wir Erben Gottes, Miterben Christi sind, zeigt sie, unser Erbteil besteht letztlich in Christus selbst, und dieser Erbteil ist durch den Bund gesichert. Der Knecht Jehovas ist der Weg, auf dem Gottes vollständige Errettung, von der Rechtfertigung über das Wachstum im Leben bis zur Herrlichkeit, verlässlich bei uns ankommt. Der Bund ist nicht nur eine juristische Kategorie, sondern die Zusage, dass Gott sich in Christus unwiderruflich an uns gebunden hat. Ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand. Und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen. Denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Christus als unseren Bund zu sehen bedeutet, sich von dem tief verankerten Reflex zu lösen, die eigene Beziehung zu Gott jeden Tag neu absichern zu wollen, durch Leistung, Gefühl oder besondere Erfahrungen. Wenn der Blick auf den Knecht Jehovas fällt, den Gott zum Bund des Volkes gemacht hat, gewinnt die Seele einen anderen Stand, nicht wir halten an Gott fest, sondern Gott hat sich in Christus an uns gebunden. Diese Sicht nimmt weder die Verantwortung noch die Heiligungsliebe aus unserem Glauben, aber sie verlagert den Schwerpunkt. Gehorsam, Dienst und Treue werden dann nicht mehr zu Bedingungen, um im Bund zu bleiben, sondern zur Antwort auf eine Treue, die längst bewiesen ist. In Zeiten des Zweifels, des inneren Rückzugs oder der Scham über eigenes Versagen darf daher ein leiser Satz im Herzen aufleuchten, der Bund steht, weil Christus steht. Aus dieser Gewissheit kann neue Hoffnung erwachsen, nicht die Zuversicht, alles im Griff zu haben, sondern die Gewissheit, von einem getragen zu sein, der seinen Teil des Bundes nicht nur erfüllt, sondern selbst die Erfüllung ist. Christus, das Licht der Welt, das Leben hervorbringt und uns verwandelt. Gott macht seinen Knecht nicht nur zum Bund, sondern auch zum Licht der Nationen, das mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Licht ist in der Schrift nie bloß eine neutrale Helligkeit, sondern die Erscheinung des göttlichen Lebens. Johannes fasst das zusammen, wenn er über den Sohn sagt, in ihm war Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Leben und Licht gehören untrennbar zusammen, das Leben Gottes ist die Quelle, das Licht seine Ausstrahlung. Im Erleben des Menschen tritt zuerst das Licht an ihn heran. Wenn das Evangelium zu einem Herzen kommt, geschieht mehr als die Vermittlung von Informationen. Gottes Licht fällt auf verborgene Winkel, Sünde wird sichtbar, aber auch die tiefe Leere und die verfehlte Mitte des Lebens. Zugleich wird in diesem Licht die Herrlichkeit Christi erkennbar, nicht nur als Richter, sondern als Retter. An zwei Stellen in der Bibel finden wir eine klare Aussage, dass Christus uns, Gottes auserwähltem Volk, erstens als der Bund und zweitens als das Licht gegeben worden ist. Wo ein Mensch diesem Licht nicht dauerhaft ausweicht, sondern sich ihm aussetzt, beginnt das Werk der Errettung. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt, sagt Jesus, und ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird auf keinen Fall in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Das Licht bleibt nicht äußerlich, es wird zum Licht des Lebens in uns. In dem Moment, in dem das Herz dem Licht zustimmt und sich dem Sohn im Glauben anvertraut, geht das Licht in Leben über, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, die aus Gott gezeugt wurden. Gott rettet nicht, indem er uns nur über unseren Zustand informiert, sondern indem er inmitten dieses aufgedeckten Zustands neues Leben schenkt. Der Knecht Jehovas als Licht führt aus der objektiven Finsternis in ein subjektives Erleben von Leben. Dieses Leben bleibt nicht statisch. Es bringt immer wieder neues Licht hervor, das nicht verdammt, sondern verwandelt. Paulus beschreibt seine Berufung so, Gott sende ihn zu den Nationen, um ihnen die Augen zu öffnen, um sie zu wenden von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt Satans zu Gott. Wo das Leben Christi in uns wohnt, beginnt ein Prozess der inneren Klärung, Motive, Bindungen, verborgene Götzen treten ans Licht. Dieses Licht ist oftmals schmerzhaft, weil es unsere gewohnten Selbstbilder durchdringt, aber es ist zugleich heilend, weil es nie ohne die Gegenwart des Lebens kommt. Das Ziel ist nicht, uns bloßzustellen, sondern uns zu befreien. Wir alle aber, die wir wie ein Spiegel mit unverschleiertem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und widerspiegeln, werden in dasselbe Bild umgewandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Indem wir im Licht der Herrlichkeit Christi stehen, wirkt das Leben in uns Umwandlung, weg vom alten Menschen, hin zu einer geprägten Ähnlichkeit mit dem Sohn. Die Kraft dieses Lebens zeigt sich gerade darin, dass es unauflöslich ist. Christus ist Priester nach der Kraft eines unauflöslichen Lebens. Dieses Leben kann durch Anfechtung bedrängt, durch Sünde getrübt, durch Leid belastet werden, aber es kann nicht zerstört werden. In der Auferstehung hat Christus den Tod außer Kraft gesetzt und Leben und Unverderblichkeit ans Licht gebracht durch das Evangelium. Wo dieses Leben in einem Menschenraum gewinnt, verliert die Finsternis nicht nur ihre Macht als äußerer Einfluss, sondern auch als innerer Maßstab. Neue Prioritäten bilden sich, andere Maßstäbe für Erfolg und Scheitern entstehen. Die Hoffnung des Glaubenden gründet sich dann nicht mehr nur auf äußere Veränderungen, sondern auf das stille, aber reale Wachstum des Lebens Gottes in ihm, ein Wachstum, das auf die zukünftige Herrlichkeit zuläuft, in der das wahrhaftige Licht jeden Menschen erleuchtet und keine Nacht mehr sein wird. Ja, er spricht, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die bewahrten Israels zurückzubringen. So habe ich dich auch zum Licht der Nationen gemacht, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Diese Wahrheit ermutigt dazu, vor dem Herrn still zu werden und neu zu sehen, wie sein Leben denken, fühlen und handeln von innen her prägt. Herr Jesus Christus, Knecht Jehovas, wir beten dich an als unseren Bund und als unser Licht. Wir danken dir, dass du alle Forderungen der Gerechtigkeit Gottes für uns erfüllt hast und dass wir in dir einen unerschütterlichen Grund für unsere Annahme bei Gott haben. Du bist nicht nur für uns gestorben, sondern lebst jetzt in uns als lebengebender Geist, um uns zu erneuern, zu verwandeln und in die Herrlichkeit des Vaters hineinzuführen. Wo wir unsere Schwachheit und Finsternis spüren, bitten wir dich, lass dein Licht neu in unseren Herzen aufgehen, damit dein Leben in uns freie wirken und alles Tote überwinden kann. Richte unsere Hoffnung auf die Vollendung deiner Errettung, wenn wir dich im Licht des neuen Jerusalem schauen werden und Gott alles in allem ist. Stärke jeden, der müde geworden ist, durch die Gewissheit, dass deine Gerechtigkeit genügt und dein Leben nicht aufzuhalten ist, bis du dein gutes Werk zur Vollendung gebracht hast. Dir sei die Ehre in deiner Gemeinde, jetzt und in Ewigkeit. Amen.